Herzlich willkommen zu Begegnung mit Martin Stöckling im Gespräch mit dem Jan Billetter. Es ist eine neue Form, ein neues Format in einer neu gestalteten, neu kreierten, würde ich fast sagen, Kirche, wo wir hier dürfen geniessen. Speziell also herzlich willkommen, Martin, dass du bei uns bist. Die Plätze sind noch frei, aber wir freuen uns auf das Gespräch. Jan, dass du das Gespräch führen tust, wir freuen uns sehr drauf. Herzlich willkommen Ihnen alle. Ich wünsche uns ein spannendes, erfrischendes und ein würziges oder ein pfiffiges Gespräch heute Abend mit unseren Hauptredner. Herzlich willkommen und unseren vergnüglichen Abend.
Ein würziges und ein pfiffiges Gespräch. Okay, gut. Ja, dann muss ich ja die gewürzten Fragen auspacken, oder? Genau. Für den Stadtpräsident Martin. Genau. Danke vielmals, dass du dir Zeit nimmst. Und es gibt immer einen Haufen politische Themen. Ich meine, ich wohne auch so gerne da in dieser Stadt, was einem so gut gefällt. Und ein Haufen so gut ist, aber ein paar Sachen natürlich auch nicht so toll sind, wie man sich das vielleicht vorstellt. Und da hat jetzt jeder von uns so seine eigenen Themen, die er natürlich am liebsten besprechen möchte. Und in der Regel ist ja der Stadtpräsident der, den man dann gerade adressiert mit diesen Sachen. Aber es soll jetzt nicht nur eine politische Stunde werden, wo wir da über einen Haufen Themen werden diskutieren, die es gibt in dieser Stadt, wo man schon seit Jahren noch nicht eine Lösung gefunden hat. Darum werden wir die in dieser Stunde auch nicht finden. Also möchten wir doch lieber auch noch ein bisschen den Mensch kennenlernen. Den Martin Stöckling als auch Bürger und Bewohner von dieser Stadt, wo jetzt auch wieder mal da sitzt mit so vielen Leuten vorne dran. Also das habe ich schon lange nicht mehr erlebt. Nein. Die schauen jetzt immer im Studio in ein schwarzes Loch hin und muss mir irgendwie die Leute daheim vorstellen. Schön, dass wir uns so wieder mal sehen in diesem Rahmen. Geht es dir ähnlich?
Absolut, ja. Es ist sehr wohltuend, wieder mal Leute zu sehen, wieder mal dürfen auch von Leuten sitzen. Das ist irgendwo ein Teil vom Leben als Politiker. Dürfen von Leuten reden und es hat mir ein bisschen gefehlt. Es ist auch schön gewesen, mal Zeit für die Familie zu haben. Mehr. Aber es hat mir auch gefehlt.
Eben, weil der Stadtbi-Job ist eigentlich ein 24-Stunden-Job, oder? Du bist den ganzen Tag im Stadthaus und dann musst du nachher weiter irgendwann ein Apéro, eine Veranstaltung, normalerweise, oder?
Ja, also es ist schon so, ich bin vor 5 Abend bin ich 4 bis 5 unterwegs, normalerweise. Und das hat von einem Tag zum anderen aufgehört. Hat sich meine Familie mal ein bisschen daran gewöhnen zuerst, dass ich plötzlich
so viel zu Hause bin. Plötzlich um 5 oder um 6 oder wenn hast du aber 4 Abend?
Ja, schon noch ein bisschen später, aber einfach, ich komme am Abend heim und vor allem ich esse mit der Familie. Auch das ist etwas, was es vorher nicht so häufig gegeben hat.
Ja. Und ist es gut gewesen? Ist es schön gewesen?
Schön gewesen. Also die Familie hat sich schnell daran gewöhnt. Und jetzt fragen sie bereits wieder, wohin gehst du, wenn ich gehe. Das habe ich vorher nicht so
blöd gehabt. Blöd jetzt eigentlich, oder nicht?
Nein, gar nicht. Das ist auch mal schön, die Familie die Heiz zu lassen und mal selber ein bisschen unterwegs sein. Das ist so.
Das heisst, du hast plötzlich viel mehr Zeit auch gehabt. Zeit gehabt für dich.
Ja, absolut. Zeit gehabt, um am Abend etwas zu machen. Zeit, um auch für mich einmal am Abend etwas zu machen. Zeit auch, um am Abend mal Sport zu machen. Das habe ich unter der Woche normalerweise nicht.
Mhm. Dann bist du jetzt so fit, wie du eigentlich noch nie gewesen bist in deiner Amtszeit jetzt, oder wie
in
ist das?
In der Amtszeit schon, aber so fit wie noch nie. Ja, das ist, ich habe vorhin etwa so pro Amtsjahr habe ich etwa ein Kilo draufgeladen und die habe ich jetzt wieder verloren. Das ist eigentlich noch gut.
Ehrlich? Wow. Also jetzt bist du 4 Jahre im Amt, oder? Das 5. Jahr?
Das etwa die Rechnung, ja. Etwa. Passt etwa.
Okay. Also, und warum nimmt man denn so zu als Stadtpräsident? Ist das wegen diesen feinen Apero-Häppchen, die es dann eben gibt, wenn man dann...
All das, ein Event gehen. All die, genau die Sachen, die man nicht machen soll, unregelmässig essen, man kommt ein Apéro, wo man dann irgendwo im Heisshunger etwas isst. Meistens gehen die Apéro-Brötchen direkt auf die Hüfte. Wenig Bewegung, viel Stress. Stress, wenig Bewegung, ab und zu ein Glas Wein, wo auch dazu gehört, wo dann manchmal gelingt es, Nein zu sagen, manchmal ist die Versuchung auch da, um halt noch ein Glas zu trinken, um anzustoßen. Und das summiert sich. Und wenn die das die ganze Woche von Montag bis Freitag machen, dann landen Kilo am Schluss auf der Hüfte.
Apéro tönt eigentlich so schön, wenn wir uns das vorstellen. He? Aber dann gleich viermal in der Woche komm, bist du rein, hast du gerade schon ein Glas Weissen in der Hand, dann denkst du, da ist sie aber noch schnell 2 Schinkengipfeli vorher. Ja. Weil meistens bist du noch dort und musst ja repräsentieren und noch irgendetwas gescheit sagen, oder?
Ja, es sind schon nicht nur Aperos, aber ja, ab und zu gibt es dann auch einen, ja.
Ah, es gibt nicht immer einen Apéro, wenn du kommst. Ah, du kommst, klatschen immer alle und es wird immer gerade auftischen.
Nein, es klatschen dann nicht immer alle. Nein, ich glaube, die Zeiten sind... Früher ist es... Zumindest meine Vorgänger sagen, dass wir früher noch 6 so gewesen. Heute ist es auch richtig, man ist kritischer gegenüber den Bürgern oder gegenüber den Behörden. Das ist auch richtig. Das Klatschen gibt es manchmal, aber manchmal auch nicht.
Aber der Motor muss ja immer laufen, auch in dem Moment. Das ist ja das, was man manchmal unterschätzt. Ja. wenn du es wo bist und präsent bist, kannst du dich nicht einfach irgendwo hinter einer Säule verstecken, sondern du bist ja dann auch eine gefragte Person.
Es kommt nicht so gut an, ist klar. Man hat Erwartungen an Behörden, man hat Erwartungen auch, es ist eine Rolle, die ich spiele am Ende des Tages und man gehört ein bisschen allen. Das ist es so. Mhm. Man ist so ein bisschen Allgemeineigentum. Das ist ja richtig. Man ist gewählt von der Bevölkerung. Also hat die Bevölkerung auch Erwartungen und die Erwartungen, die, das muss einem auch gefallen, die zu erfüllen. Also wenn man glaubt, dass sich muss überwinden, auch wenn man eher schüch ist, ich glaube, das ist dann schwierig in dem Job, weil wenn man sich jedes Mal muss grauenhaft überwinden, um etwas zu sagen, um auf Leute zuzugehen, das ist alles Teil vom Job, wo ich auch geniesse, wo ich auch gerne mache. Ja. Wo jetzt aber auch mal schön war, wenn es ein bisschen weniger ist, aber wo man eigentlich grundsätzlich gerne muss machen.
Und hast denn du dir jetzt irgendwie vorgenommen, dass du es anders wirst können einteilen in Zukunft? Weil das, was du mir jetzt erzählst, dann merke ich, das ist ein 24-Stunden-Job. Das ist ja nicht so lässig, oder?
Das ist so ein bisschen die Frage, wo wir uns, glaube ich, wo sich viel stellen. Wie wird es in Zukunft? Wird es wieder das Tempo geben, das wir vorher hatten, in vielen Bereichen? Das ist auch, geht man wieder so viel in die Ferien wie vorher, oder wenn man das möchte? Oder ist es immer noch so schnell, das Leben? Oder wird es jetzt ein bisschen langsamer werden? Und das, die Frage stelle ich mir natürlich intensiv auch. Wie wird mein Job jetzt gerade in diesem Bereich in Zukunft sein? Habe ich wieder jede Woche, jeden Abend eine Veranstaltung? Oder findet weniger Veranstaltungen statt? Also ich weiss noch nicht, wie es wird. Ich habe für mich auch die Antwort noch nicht.
Aber du bist von dem abhängig. Du kannst es selber gar nicht beeinflussen. Wenn es Veranstaltungen gibt, wird erwartet, dass du auch präsent bist. Wen kannst du absagen? Und wie fühlt sich das an, wenn du musst irgendjemandem, der dich gerne sehen würde, absagen?
Es fühlt sich nie gut an, wenn man jemanden enttäuschen muss. Mhm. Oder? Ich habe am ersten Tag vom Job die Herrschaft über meinen Kalender verloren. Und noch nicht gefunden, zurückbekommen bis heute. Das ist schon so. Das gehört
eben,
zum
du führst die Agenda nicht einmal so. Selber. Das heisst, vom Sekretariat oder aus wird dir gesagt, heute Abend dort, morgen Abend dort.
Und vielleicht nicht gerade so. Ich kann schon noch sagen, ja, nein. Aber es ist natürlich so, Anfragen, wenn Anfragen kommen, es ist dann auch irgendwo eine Erwartung da, wenn ich dort bin oder wenn jemand von der Stadt dort ist, dann soll er auch einen anderen ankommen. Das ist, glaube ich, auch völlig legitim. Und durch das, es ist schon so, es ist sehr stark fremdbestimmt.
Eigentlich müsste der Job erst am Mittag um 12 Uhr anfangen und dann hätte man am Morgen irgendwie Zeit, aber du musst ja dann gleich ins Büro.
Ja, und ich muss irgendwann ja auch noch für mich selber meine Entscheidung oder mich für mich selber Meinung bilden können. Und das ist am Anfang etwas, wo schwierig ist. Das lernt man mit der Zeit, die Freiräume sich selber zu schaffen. Das ist schon so. Ja.
Also man braucht extreme Ausdauer auch, wenn man das macht. Eine mentale Ausdauer, sage ich jetzt einmal, oder? Weil zum Sport machen hast du nicht so viel Zeit, wie wir gehört haben, oder? Der Läufer kannst du nicht mehr, aber die mentale Ausdauer muss...
Ja, es braucht natürlich wie jeder andere Job. Es braucht einen gewissen Tiefgang, es braucht eine gewisse Nachhaltigkeit, aber es braucht vor allem auch Freude zu dem, was man macht, ja, wie jeder Job. Also ich glaube, wenn man eine Aufgabe will machen, wenn man sie gut will machen, braucht es Freude an dieser Aufgabe, es braucht Motivation, das zu machen, weil man merkt es, wenn man den Job nicht gerne macht. Ja. Das fällt einem relativ schnell auf. Und gerade in dem Job, wo man sehr viel mit Leuten zu tun hat, sehr viel auch repräsentieren muss, fällt es noch viel mehr auf, wenn man den Job nicht gerne mehr macht.
Jetzt hast du deine Präsenzzeit im Stadthaus, dann hast du deine Präsenzzeit, wir haben es gerade gehört, bei Haufen Anlässen, die sind, aber eigentlich fällt deine Stadtpräsidentszeit, wie habe ich jetzt das für ein Wort gesagt? Stadtpräsidentenpräsenzzeit. Das ist jetzt eine neue Kreation. Die fällt eigentlich auch in dem Moment, wo du am Morgen zur Haustür rausgehst und auf dem Trottoir irgendwo laufst, oder nicht? Dort musst du ja auch immer präsent sein.
Man ist nie nicht Stadtpräsident, das ist ja so. Also die Rolle, die Funktion, die Aufgabe, die hat man. Ich kann am Wochenende, wenn ich durch die Stadt laufe, einerseits im Betrachter, also im Auge von einer Betrachterin, von einem Betrachter, wo auf mich zukommt, aber auch ich selber. Also wenn ich durch die Stadt laufe und es fällt mir etwas auf, dann kann ich das nicht einfach abstellen. Das ist halt Teil vom Job. Dann mache ich vielleicht schnell ein Foto, mache mir schnell eine Notiz und schicke es dann der betreffenden Person. Das ist natürlich, du läufst auch durch die Stadt als Stadtpräsident. Das ist ja so.
Und dann kommen ja wir alle dann ja auch noch zu laufen und sagen, Herr Stadtpräsident, übrigens, das mit dem Hallenbad oder mit der Eishalle oder das mit dem Tunnel und, wie ist denn das?
Fragen sind meistens nicht ganz so strategisch. Okay. sind es auch Sachen aus dem Alltag. Pfade vor dem Haus, Hecken schneiden, die der Stadt gehören. Also meistens sind es auch sehr viele eigentlich alltäglichere Themen. Es sind selten die grossen strategischen Sachen. Das ist halt so. Und da muss man sich darauf gewärtigen, dass das ein Teil vom Job ist und dass das auch eine Erwartung ist, die man muss erfüllen. Ich habe aber mittlerweile eine gewisse ich weiss, wie ich reagieren muss, ich weiss, wie ich das einordnen muss, aber trotzdem, ich glaube, man kann die Rolle nicht einfach abstellen. Mhm. Man ist nicht ein Schalter, den man einstellt und abstellt.
Und du darfst dir nicht davor springen, auch wenn du in 5 Minuten es wohl müsstest sein.
Das ist so, ja. Meistens lernen einem die Leute auch nicht so schnell davor springen.
Eben, ja. Aber wie machst du denn das? Ich meine, da kommst du ständig zu spät in dem Fall.
Das Zeitmanagement ist tatsächlich, aber das ist ja bei vielen Leuten, die relativ eng getaktet sind, ist rechtzeitig kommen, pünktlich sein, ist ja ein Teil vom Respekt gegenüber. Mhm. Auch ein Teil vom Respekt, den man zeigt, oder eben am fehlenden Respekt. Und das ist eine Herausforderung. Wenn man eng getaktet ist, relativ einen engen Terminkalender hat, ist das manchmal auch etwas abschliessen können, auch mal etwas, ja, das ist genau die gleiche Herausforderung und das ist etwas, was man lernen muss.
Also das
sonst bin ich permanent spät, das ist völlig richtig.
Das hast du müssen lernen in dem Fall. Ja, also, obwohl man ja und dir in deiner Familie wahrscheinlich auch schon gesagt worden ist, wie denn das Ganze ist. Ja. man kann sich nicht vorstellen, sondern erst wenn man es erlebt, weiss man wirklich, was gemeint ist.
Die 24-Stunden-Aufgabe, also 24, vielleicht 12 Stunden. Wenn man aus dem Haustür rausgeht, dann hast du schon recht, dann ist man in dieser Funktion und das kann man sich nicht vorstellen. Das ist etwas, was man sich nicht vorstellen kann. Effektiv, da gibt es irgendwie auch nicht so Analogien, wo man findet, ja, das ist ähnlich. Ein Vortrag halten oder ein Referat halten, selbst eine Bürgerversammlung zu führen, das kann man noch irgendwo vergleichen mit einem Vortrag, den man vielleicht schon mal gehalten hat. Aber so die Rolle zu besetzen, die Rollen auch glaubwürdig zu besetzen, die Rollen aber auch irgendwo so zu besetzen, wie es die Erwartungen sind von den Bürgerinnen und den Bürgern, das kann man irgendwie, da muss man reinwachsen, das ist so. Das kann man sich nicht vorstellen.
Auch Frau und Kind?
Ja, auch Frau und Kind. Die sind natürlich auch da irgendwo. Es ist dort natürlich viel weniger stark, aber die sind natürlich auch Teil von dem Alltag, ja. Das ist so.
Also wird deine Frau auch häufig angesprochen?
Nein. Nein, es ist mehr, wenn ich in ein Restaurant hineingehe, in Rapperswil, dann meistens diskutieren wir dann auch noch ein bisschen, wie es am Beizer geht und wie es gerade im Restaurant geht, jetzt gerade bei Corona. Und da muss ich meine Frau daran gewöhnen, hat sich müssen gewöhnen, das ist einfach so. Und wenn man mit dem, das muss man auch einordnen können. Und das hat sie auch müssen zuerst mal ein bisschen reinkommen.
Also was lernen wir alle daraus, wenn wir Stöcklings sehen beim Posten in Rüti oder auf der anderen Seite vom Damm, dann sind sie extra dort angegangen, damit sie mit niemandem reden müssen und keine Fragen beantworten müssen. Weil in deinem Territorium kannst du niemandem ausweichen. Machen wir das zusammen?
Ich war am Wochenende in Solothurn, das Wochenende mit meiner Frau. Sehr schön gewesen. Am ersten Abend sind wir in ein Restaurant reingekommen und dann sitzt am Nebentisch eine ganze Gruppe von Frauen von Rapperswil-Jona. Wir haben gesagt, wir sehen nicht recht. Aber sie haben dann das auch genau auch so realisiert und haben dann gesagt, jetzt gehen wir auf Solothurn, eben zu mal einen ruhigen Abend zu haben und jetzt sitzen wir da und sie haben sich dann schon fast ein bisschen gekehrt und haben sich umgetraut, mit uns zu reden.
Kein Wunder, gehen die einmal bis auf Südafrika und auf Japan in die Ferien, über das werden wir dann auch noch reden in dieser Stunde. Aber jetzt dann natürlich auch noch ein bisschen über eben die Politik, ohne dass wir über politische Themen reden wollen. Nach dem nächsten musikalischen Intermezzo, Martin, nehmen wir uns Zeit, um ein bisschen auch über die Stimmung und über den Umgangston zu reden in der Politik, wo wir jetzt alle gerade auch erfahren haben, wie hitzig das manchmal zu und her geht, was mich dann eben auch Wunder nimmt, wie du mit dieser neuen Situation auch mit Social Media wirst umgehen. Wie wird man eigentlich Stadtpräsident? Kann man das planen, mit einer Karriereplanung? Bringt man das her?
Nein, ich glaube, das kann man nicht planen. Ich glaube, es braucht eine gewisse Offenheit für Möglichkeiten. Ich glaube, es gab meine Wahl hat das exemplarisch gezeigt, dass Karrieren in der Politik sehr schwer sind, weil sie hängen von vielen Unwägbarkeiten ab. Manchmal muss man die richtige Person am richtigen Ort sein, damit man gewählt wird. Es ist die bekannte Konstellation, die muss passen. Aber ich glaube grundsätzlich, messerscharf planen, wie man es vielleicht am anderen Ort kann, bis dann möchte ich jemand das und dann sollte es so aussehen und dann so. Das ist, glaube ich, in der Politik nicht möglich.
Mhm. Aber dein Vater hätte dir ja einen Haufen Tipps und Tricks natürlich können zeigen, oder? Wie man sich da auf dem politischen Parkett bewegt, selber einen erfolgreichen Politiker gesehen. Und wir merken, alle kennen ihn auch, oder? Ich glaube, die da drin sind und haben ihn auch erlebt. In diesen Zeiten ist denn die Politik bei euch auch eben immer ein grosses Thema gewesen. Und du hast ja das miterlebt. Auch wenn man der Sohn ist von einem Politiker, der am Abend eben auch nicht heimkommt, weil noch Veranstaltungen sind, oder?
Ebenso wie wahrscheinlich heute meine Kinder so en passant am Mittags- oder am Abendstisch politisiert werden, bin auch ich politisiert worden, wobei es kann ja dann so ein bisschen in beide Richtungen gehen. Es kann ja dann dazu führen, dass man sagt, selber mal, das ist etwas, was mich interessiert. Oder es kann komplett in die andere Richtung gehen, dass man sagt, ja, aber ja nicht. Und das sind so mögliche Wege. Und bei mir ist es jetzt die eine Richtung, mein Bruder eher in die andere. Er interessiert sich zwar für Politik, könnte sich aber nicht vorstellen, politische Karrieren oder politische Tätigkeit auszuüben. Aber es ist sicher so. Also, ich bin natürlich, das Interesse für Politik ist bei mir immer da gewesen und das ist natürlich eine gute Voraussetzung für eine politische Laufbahn, wenn man so will.
Mhm. Absolut. Ist er kritisch mit dir?
Kritisch, ja. Wobei wir haben viele Diskussionen, dass halt heute wirklich das politische Leben anders ist als früher, dass sich vieles geändert hat. Es lässt sich nicht mehr mit 1:1 vergleichen. Aber ich glaube, mein Vater war am ersten Amtstag von mir nervöser gewesen als ich.
Warum?
Ja,
dass einfach, er hat sich keine Fehler machst, he? Weil das fällt ja alles auf ihn zurück, was du jetzt machst.
Oder nicht? Mag sein, aber vor allem auch, weil er gewusst hat, was auf mich zukommt. Ich glaube, er hat sich können vorstellen, was er vielleicht so am ersten Amtstag auf einem zukommt. Und er ist also merklich nervöser und aufgeregter gewesen als ich.
Ja, eben, weil man hat so eine wichtige Rolle, wo alle auf einem schauen und alle extrem viele Erwartungen haben von einem. Natürlich auch die eigene Partei und so weiter. Und das stelle ich mir ja als Politiker so schwierig vor. Du hast eine Idee, du hast dir auch eine Meinung gebildet zu etwas, aber jetzt hat deine Partei ja auch noch eine Meinung und dann hat der Stadtrat ja auch noch eine Meinung und einen Beschluss gefasst. Also wie viel Mal kannst du überhaupt etwas vertreten, wo wirklich deine Meinung ist?
Ich glaube, es gibt wenig politische Funktionen, wo es so häufig ist wie bei mir jetzt. Ich bin nicht in dem Spannungsfeld wie zum Beispiel ein Parlamentarier oder, ich möchte mich nicht vergleichen, aber ein Regierungsrat oder ein Bundesrat, Bundesrätin, Bundesrat, wo viel mehr in einer politischen Mechanik hinein ist als wir als Lokalbehörde. Wir sind relativ sachpolitisch unterwegs, bei uns spielt die Partei eher eine untergeordnete Rolle und das ist noch angenehm, aber oder das ist wirklich, das gibt auch einen Gestaltungsspielraum. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen eine Herausforderung, die jeder von uns hat. Es allen recht machen kann man nicht. Und gerade in so einer Funktion ist das noch, da ist es auch wirklich aber auch eine der wichtigsten Maximen, wo man sich merken muss, man kann es nicht allen recht machen. Und gerade in dieser Funktion, glaube ich, ist Scheitern vorprogrammiert, wenn man es will, nicht allen recht machen. Und das ist etwas, wo eigentlich jeder, die Herausforderung hat jede und jeder von uns wahrscheinlich täglich. Bei mir ist sie vielleicht noch ein bisschen prononcierter, weil die Erwartungen sind entsprechend auch höher und werden vor allem auch wesentlich klarer formuliert als vielleicht bei anderen.
Ja, und jetzt sind wir ja gerade in einer Zeit rein, ja, wo Entscheidungen müssen gefällt werden mit der Tragweite, wie wir sie so noch nicht kennt haben, wo einschränkend war ins Leben. Und ja, wir haben die Stimmung alle erlebt. Das ist recht zu und her gegangen und so weiter. Und auch ja, Vertrauen ist zum Teil geschwunden, auch in gewisse ja, Amtsträger und in Entscheidungen und so weiter. Es war extrem schwierig gewesen, jetzt da den richtigen Weg können zu finden. Wie hast du das erlebt, so stimmungsmässig auch, was jetzt auch gegangen ist?
Zwei Sachen, die mir extrem aufgefallen sind. Das eine ist, und das hat jetzt mich weniger betroffen, weil ich bin viel mehr in der Ausführung gewesen.
Also ihr müsst ein ausführen, was der Bund oder der Kanton beschlossen. Aber der Bund hätte
ja zeitweise entscheiden, was er wollte. Er hat einen Teil von der Bevölkerung verrückt gemacht. Und mit zunehmender Zeit, auch mit einer Vehemenz, mit einer Emotionalität, wo so eigentlich ich zumindest noch nie erlebt habe. Und das Zweite ist, wo mich, aber auch einige Kolleginnen und Kollegen von mir, wo wir das häufig diskutiert haben in letzter Zeit, was macht das mit unserer Gesellschaft? Das ist jetzt ja, vielleicht ist das auch nur, die Corona-Diskussion hat jetzt einfach gezeigt, es braucht relativ wenig und wir sind eine völlig polarisierte Gesellschaft. Auch zum Beispiel, es hat bei uns ein bisschen das Denunziantentum hat bei uns wieder ein bisschen angefangen. Das ist ja wahrscheinlich immer da gewesen und das ist eine relativ dünne Oberfläche, wo das schon nach einem Jahr, also nach nur, also es ist nicht nur, verstehe ich nicht falsch, aber einfach nach einem Jahr Corona dann relativ schnell an die Oberfläche kommt und das hat mich auch ein bisschen nachdenklich gemacht. Und was macht das mit uns? Weil irgendwann ist hoffentlich die Situation mehr unter Kontrolle als heute oder noch mehr unter Kontrolle. Das wird ja dann nicht einfach wieder verschwinden, die Polarisierung von der Gesellschaft. Auch das Misstrauen gegenüber den Behörden, wo jetzt da geschürt worden ist. Also wir haben 4'000 Leute in Rapperswil gehabt, die gesagt haben, wir können demonstrieren. Spielt uns überhaupt keine Rolle, was Behörden sagen. Ob jetzt die recht haben oder nicht, das ist eine andere Frage. Aber so das grundsätzliche Misstrauen und die grundsätzliche Polarisierung, die wird so bleiben. Und was macht das mit uns?
Ja, was macht das Mit dir auch, ja. Was kreisen dir da für Gedanken durch den Kopf, auch wenn du so Sachen erlebst, auch wenn du die Lage versetzt ist von Kolleginnen und Kollegen von dir, die so Entscheid von so einer Tragweite auch müssen fällen, oder?
Ich denke, Kompromissfindung wird ja immer schwieriger, das merkt man ja. Also man ringt ja immer mehr Gesellschaft, unsere Gesellschaft, auch das politische System, ringt mehr und mehr um tragfähige Kompromisse. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das einfach noch schwieriger wird. Jetzt.
Mhm. Dass die, ist die, Vertrauen geschwunden? Irgendwie. Stellst du auch irgendwie so etwas fest, dass ihr euch, ich weiß auch nicht, wie zuerst müsst, rechtfertigen, bevor ihr überhaupt irgendetwas gemacht habt? Oder?
Das ist, ich glaube, das ist unbestritten so. Wenn man das anschaut, wenn man 20, 30 Jahre heute geht, ist einfach das Glauben, vielleicht Vertrauen ist vielleicht noch der falsche Ausdruck. Ich glaube, die Bevölkerung hat heute, das zeigen da immer wieder mal Umfragen, relativ ein höchstes Vertrauen in die Regierung. Also in die Regierungen. Aber was einfach ist, ist, die Bürgerin, Bürgerin, ist heute kritischer, per se kritischer als noch vor 30 Jahren. Besser informiert, kritischer. Mhm. Es gibt heute auch mehr Möglichkeiten, sich zu informieren. Ob die dann genutzt werden, ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das Leben ist heute irgendwo einen gewissen Grad transparenter. Und das führt natürlich zu eher einer kritischeren Haltung. Und mit dem müssen wir umgehen müssen. Mhm. Und heisst einfach, wir müssen mehr überzeugen. Ja, das ist, ist ganz klar.
Ja, die kritische Haltung, die man schnell mal so hört und sagt, ja, wir glauben denen nicht mehr so alles, oder? Wir lassen uns nicht an der Nase rumführen von denen da in der Politik.
Das ist so. Und das hat eine kernige Wahrheit drin. Vielfach ist es, eben, es wird in Umfragen häufig nicht bestätigt. Eigentlich das Vertrauen in die Regierung ist da. Zeigt sich übrigens auch so in den jüngsten Wahlen, die sie sind, haben in der Regel die Regierungsparteien relativ gut abgeschnitten. Und von dem her hat die Krise jetzt mit Corona nicht zwingend das Misstrauen in die Regierung erschüttert oder gestärkt, sondern eher, man vertraut dann eher am Bestehenden, an dem, was man weiß, was man hat. Aber grundsätzlich ist heute schwieriger für uns, eine Vorlage durchzubringen, weil der Bürger ist kritischer heute gegenüber, nicht bloß gegenüber uns, sondern gegenüber einfach der Regierung.
Ist er dann auch besser informiert?
Er kann sich besser informieren, er oder sie oder er kann sich
er
besser
könnte
informieren.
Sich besser er könnte informieren, sich besser meinst informieren, meinst du?
Ja.
Aber eben, da sind wir so ein bisschen auch bei Desinformationskampagnen, die heute ja ganz gezielt auch geführt werden, wo man heute eben auch mit sozialen Medien die Kanäle finden, um das machen, um Leute verunsichern. Also ihr gebt Informationen raus und dann kommen auf ganzen Haufen anderen Wegen auch absolut Informationen, die auch die Leute erreichen.
Absolut.
Und dann ist es manchmal schwierig, dem noch nachzukommen.
Absolut. Und das andere ist auch, ich meine, das erleben wir ja, ich nehme an, das erleben Bildung rein, es ist auch eine gewisse Übersättigung. Also es sind so viele Informationen, die kommen, aus so vielen Quellen, so in dem Takt, wo es kommt, so ungeordnet, also die Verarbeitung von einer Information ist auch viel aufwendiger. Und es kommt dann mehr. Und da kommen wir auch noch. Und das stellen wir einfach auch fest, also wir jetzt als Stadtbehörde, dass es heute schwieriger ist, unsere Message. Ich sage nicht, dass man sie immer richtig macht. Aber es ist grundsätzlich schwierig, heute eine Message anzubringen an der Bevölkerung in dem ganzen Wulst an Informationen, die heute auf jeden Einzelnen von uns
einprallt. Weil jeder Einzelne mittlerweile sich eben auch eine grosse Stimme kann erschaffen, ein grosses Gehör kann erschaffen. Du sagst es eigentlich, die Umfragen, die haben da das Vertrauen eigentlich bestärkt und unterstützt, wo da ist. Und trotzdem gibt es eben durch einzelne Stimmen manchmal so der Eindruck, dass viel mehr von etwas rum ist, was in der Realität aber gar nicht so da ist. Und trotzdem muss man selber auch das können handeln. Das merkt vielleicht ja jeder in seinem Alltag, was punkto elektronische Information alles zu einem kommt. Also wird die Medienkompetenz immer wichtiger, gerade auch bei den jungen Leuten. Was ist eine gesicherte Information? Absolut. Woher kriegt man gesicherte Information? Wie geht man mit dem um? Sind das Sachen, die man muss angehen? Vielleicht sogar in der Schule. Wie siehst du das auch bei deinen Kindern?
Das ist ja heute schon Thema. Das ist heute schon Teil vom Lernstoff. Was mir vielleicht jetzt auf mich bezogen oder auf uns bezogen.
Es ist gerade so eine Meldung reingekommen. Schau jetzt. Ist wahrscheinlich diese Aussage stimmt nicht von Martin. Glaubt ihm nicht.
Genau. Aber ich glaube, wir müssen ändern, unsere Kommunikation mit den Bürgern, mit dem Bürger müssen wir überdenken, wie kommunizieren wir in Zukunft mit dem Bürger und mit der Bürgerin. Weil das funktioniert nicht mehr auf den gehabten Möglichkeiten. Früher war das aufgedruckt. Das ist ja heute eher schwieriger, noch schwieriger. Und wir müssen schauen, dass wir in dem ganzen relativ lauten Geschrei von News, dass wir uns können durchsetzen, dass wir unsere Informationen durchbringen. Mhm. Da werden wir, das, denke ich, ist für uns die grösste Herausforderung. Medienschulung von Kindern, das ist heute, das sehe ich bei meinen Kindern, die gehen mit dem souveräner um als wir.
Ja, für uns ist es ja vor allem auch eine neue Welt, wo wir da plötzlich reingeworfen worden sind. Das wird wahrscheinlich Ihnen auch so gehen. Und dann gibt es aber so ein bisschen eine Nullfehlerkultur, dunkt es mir, gerade das auch bei der Politik. Also, du hast da nicht, weiss ich, was haben wir für einen Bonus. He? Bei allem, was du entscheidest und machst, bei allen Abstimmungen, die auch zum Teil verloren gehen.
Oder zumindest ist er schnell
wird das
weg.
Natürlich gerade richtig breit gewalzt.
Das ist so. Es ist heute, denke ich, gehört auch ein bisschen zu dieser Kompromisssuche. Ein Teil des Kompromisses ist ja auch mal etwas wieder fallen zu lassen und zu sagen, nein, wir machen es anders. Oder ich komme am Gegenüber ein bisschen entgegen. Damit gebe ich aber eine gewisse Position von mir auch auf. Mhm. Und das ist heute schon ein bisschen Gefahr, dass das als gerade emotionalisiert, personalisiert angeschaut wird als Schwäche und als Niederlage. Also der Kompromiss ist heute, wird übrigens auch von vielen politisch Agierenden so angeschaut. Es ist, der Kompromiss ist schon mal eine Niederlage. Und durch das ist natürlich meine Bereitschaft als Amtsträger eher nicht mehr ein bisschen kleiner, um auch Risiken eingehen. Um auch mal können sagen, ja, ich probiere jetzt mal den grossen Wurf. Ich mitte dann irgendwo ein, weil wenn ich den grossen Wurf dann nachher nicht durchsetzen kann, dann ist das eine persönliche Niederlage. Also ist das für mich natürlich, überlege ich mir vielleicht das zweimal, mache ich jetzt da die grosse Vision und den grossen Wurf oder versuche ich eher den kleinen Weg oder den kleinen Schritt zu machen.
Aber das ist ja schlimm. Das wäre ja genau dein Job eigentlich, oder? Visionen zu haben, grosse Sachen am anzustossen, weil ja, es braucht ja grosse Lösungen für grosse Probleme, oder?
Definitiv.
Eigentlich also das hemmt die andere Richtung ein bisschen.
Das politische System heute hemmt sich wahrscheinlich auch eher so. Ja. Also die Frage, die wir uns letztens gestellt haben in einer Diskussion, würden wir heute noch den Gotthard bauen? Nur schon den Rickentunnel, würden wir heute den Rickentunnel bauen? Ich bin nicht sicher. Auch der Seedamm. Ich wüsste es nicht, ob heute der Seedamm noch gebaut würde.
Und also warum es, wir nicht mehr? Weil niemand mehr sich getraut, so einen grossen Wurf in Angriff zu nehmen, weil er quasi eh scheitert und dann verloren wird und zu Boden gestampft wird. Oder weil man es gar nicht mehr durchbringt.
Wahrscheinlich beides. Wahrscheinlich beides. Gut, wir haben den eh abgebaut, wenn man sich überlegt, wir haben den eh abgebaut. Bei allen Widerständen zum Trotz, also mir sage ich jetzt als Schweizer, ein grandioses Bauwerk. Ich glaube, das stimmt einem immer noch wieder zuversichtlich. Aber wenn ich jetzt auf unsere Stadt schaue, da haben sie die grossen Sachen eher schwierig.
Ja, das stimmt auch wirklich nachdenklich, weil was wären wir ohne den Rickentunnel, ohne den Seedamm, oder ohne die Visionen, die es gegeben hat. Ich meine, so ist es mir immer gegangen, wenn ich an der Lauberhornrennen war und man sich vorgestellt hat, wäre ich schon mal auf die Idee gekommen, die Bahn in die eigene Nordwand reinzubauen auf das Jungfraujoch und so weiter. Und die haben das damals gemacht, angepackt, umgesetzt und wir fahren jetzt heute dort bequem im Zügli dort rauf, oder?
Klassische gesponnene Idee, oder?
Ja, eine total gesponnene Idee, die wirklich umgesetzt worden ist. Ja, und was bedeutet denn das für die Gesellschaft, für die Entwicklung, für die Möglichkeiten?
Es geht langsamer. Ich glaube, es wird, das politische System ist heute, und das sieht man, es ist langsamer. Wir brauchen länger, die Kompromisssuche geht länger. Es sind kleinere Schritte, die wir machen.
Haben wir zu viel Demokratie denn in dem Fall, oder?
Nein, ich glaube, es ist natürlich auch, der Leidensdruck ist kleiner. Es geht uns gut. Die Not ist nicht mehr die gleiche wie da, wo wir die Gründerzeit, wo wir die grossen Würfe gemacht haben, ist ja das auch aus einer gewissen Notwendigkeit von einer Entwicklung rausgekommen. Und ich glaube, unsere Gesellschaft heute ist nicht mehr in dem Leidensdruck rein, um wirklich die Not zu haben. Aber wir werden die grosse, die entscheidende Frage wird dann sein, ist die Not jetzt gerade gross, um einen grösseren Wurf zu machen? Im Bereich von Klima, im Bereich von anderen Sachen, wo wir wirklich auch an der Grenze stehen, wo wir grosse Würfe eigentlich bräuchten, sind wir noch in der Lage, um die grossen Würfe zu machen.
Ja.
Das wird sich zeigen.
Und du hast gesagt, du tauschst die aus auch mit anderen Kolleginnen und Kollegen in ähnlichen Positionen. Es ist wichtig, den Austausch auch für euch, dass ihr euch ein bisschen spiegeln könnt, die wirklich die Position auch verstehen und nachvollziehen, was alles läuft.
Der Austausch ist sehr wichtig, also einerseits
und das geht denen auch so.
In den Behörden, aber auch der Austausch untereinander. Ja, ich glaube, das ist auch ein Austausch, wo jeder von uns braucht, weil es ist ja die Spiegelung, ist ja immer noch schwierig, in so Funktionen oder in so Rollen ist man ja auch relativ einsam. Und das Spiegeln, das ehrliche Spiegeln ist auch etwas, was man bestellen muss und ist auch etwas, was man bewusst einholen muss. Und ich hole das viel von Amtskolleginnen und Kollegen ein, aus dem Linkgebiet, wo ich über Themen rede, auch mal über Themen in der Stadt oder mal ein Thema, das sie haben, wo wir uns auch spiegeln und austauschen. Für mich ist das wichtig, auch in meiner persönlichen Entwicklung, und das hilft mir extrem.
Und dann hast du jetzt keine Visionen mehr?
Absolut, habe ich immer noch Visionen. Definitiv, also ich glaube, die darf man nicht verlieren. Die darf man nicht verlieren, und es sind Herausforderungen, die dann wirklich auch zu realisieren.
Es soll dann am Schluss noch Gelegenheit geben für Sie, zum Fragen stellen an den Stadtpräsident zu den einzelnen Themen. Aber jetzt freue ich mich nochmal auf ein paar Takte Musik, bevor wir dann auch noch ein bisschen über die Kirche reden wollen. Und zum Beispiel deine Konfirmation, nimmt mich mal Wunder, wie das war. Wir werden es erfahren. Wir haben ja von Würfen geredet, von grossen Würfen. Die Kirche ist ja auch ein Wurf, kann man sagen. Der Ort, wo wir jetzt sitzen, auch da ist viel diskutiert worden natürlich. Jetzt ist es fertig, wir sitzen da. Wie gefällt es dir? Fühlst du dich wohl?
Ich fühle mich wohl, gefällt mir sehr gut. Ich finde es ein Ort, wo man sich wohlfühlt. Wo man sich irgendwo sehr wohlfühlt, wo man sich auch geborgen fühlt. Mir gefällt es sehr gut.
Du bist reformiert. Mhm. Wie viele Mal bist du denn in dieser Kirche da? Zrappi haben wir als Jugendliche.
Das ist jetzt insofern eine heikle Frage, die du mir da stellst. Nein, aber ich bin Jonerbub. Für mich ist das Etzi näher, schon immer gewesen. Ich muss glaube sagen, und nicht, weil ich bin religiös aufgewachsen, meine Mutter war schon mal im Kirchenrat gewesen. Also von dem her bin ich auch als Kind, nicht wirklich, nicht jedes Wochenende, aber doch ab und zu in die Kirche. Aber ich bin, glaube ich, in diesem Raum bin ich bis ich Stadtpräsident wurde, bin fünfmal gewesen.
Ja, ich will aufs Glatteis führen. Ich wollte nur zeigen, ja, du bist halt wirklich eben ein Jonerbub. Ja, du bist noch aufgewachsen, wo es noch nicht Rapperswil-Jona geheissen hat. Und ist das bei allem so gewesen? Auch bei der Buddy oder so? Also bist du ein Stampfkind in dem Fall?
Genau, Stampfkind und eben Etzi. Ja. Ich auch Stadtbuddy. Ich bin, glaube ich, der Stadtbuddy. Als Teenager einmal gewesen oder zweimal. Ich bin der Stampf. Wenn ich in die Buddy bin, ist das gar keine Frage gewesen. Ich bin ein Stampf.
Ja.
Stampfkind.
Ja.
Genau.
Und jetzt ist es zusammengewachsen.
Ja, wobei ich glaube immer noch ein bisschen, die Tendenz gibt es glaube immer noch ein bisschen, dort wo man wohnt.
Jona draussen
vor Jona allem. Ist Jona näher, ja. Jona ist Etzi näher und der Stampf näher. Ich glaube auch in der Stadtbuddy, das ist... Die in die Stadtbuddy gehen, die gehen in die Stadtbuddy, die in den Stampf gehen, gehen in den Stampf und ins Lido, ins Lido. Also ich glaube, das ist auch mit einer zusammengewachsenen Stadt immer noch so, aber das ist auch, ich finde das auch okay. Das
ja.
finde ich auch nicht das Problem. Das finde ich gut.
Wo bist du konfirmiert worden?
Im Etzi natürlich.
Ja. Was hast du für Erinnerungen? Hast du eine Krawatte angehabt?
Ich habe das erste Mal einen Anzug angehabt. Eigentlich sehr gut. Ich verbinde eigentlich mit meiner Zeit aufwachsen, auch vor allem eben Konfirmation, die 12-mal oder 13-mal in die Kirche abstreichen, da verbinde ich eigentlich gute Gefühle damit.
Mhm. Effektiv. Auch wegen deiner Mutter, du hast gesagt, sie war Kirchenvorsteherin gewesen, glaube ich sogar, gell?
Mhm. Ich habe eigentlich immer durch das einen relativ niederschwelligen, selbstverständlichen Zugang gehabt zur Religion und auch zur Kirche. Und das hat mir wahnsinnig cool gefühlt. Das ist bei uns, bei meiner Mutter ist das eigentlich relativ niederschwellig gewesen. Da bin ich einfach mit und es ist gut, das hat passt. Mhm. Und auch Konfirmation, das ist die 12-mal, das ist eigentlich, klar, damals ist man als wahnsinnig, als Berg vorgekommen, aber das ist es eigentlich nicht gewesen. Ich habe relativ niederschwellig da den Zugang gefunden.
Und jetzt sind deine Kinder in diesem Alter, oder? Wie erleben die das? Der Pfefferstern zum Beispiel?
Sehr gut. Also auch ich staune effektiv, weil ich kann ihnen das, halt von meinem Job her, ist das bei mir, wie bei vielen anderen, wo bei mir ein bisschen zu kurz kommt bei den Kindern. Aber sie finden den Zugang und ich glaube, es ist auch nicht mehr das Gleiche. Also ich glaube, gerade Pfefferstern erlebe ich jetzt als einen fantastischen Zugang für meine Kinder zur Kirche, zur Religiosität, auch Sinnstiftung, wo da betrieben wird, wo ich sehe, wo sehr selbstverständlich ist und wo überhaupt nicht das Müssen ist. Und das ist eigentlich immer das Einfachste. Den Zugang so findet man am einfachsten, wenn es nicht das Müssen ist.
Bettest du?
Ja.
Vor der Stadtratssitzung.
Manchmal auch vor der Bürgerversammlung, ja, das ist so.
Vor der Bürgerversammlung, ja.
Aber ich glaube, ich habe, wie viele andere, natürlich über Kind weiter, es ist ja so ein bisschen, ich glaube, als Kind erlebt man eine gewisse Religiosität und dann, glaube ich, verliert man das vielleicht auch wieder oder schläft es ein bisschen ein und wenn man selber Kind hat, wird das wieder sehr aktuell und das ist bei mir natürlich auch ein Weg, wo ich gegangen bin.
Hilft dir das in deiner Rolle auch, wo wir ja gehört haben, wie fordernd auch dass die ist.
Ja, und zwar,
dass du weißt, ich muss es nicht allein machen.
Ich würde das nicht bloß sagen, weil ich jetzt da drin sitze. Auch wirklich, ja, gibt mir irgendwo eine Basis, gibt mir irgendwo auch eine Überzeugung, wo ich weiss, dass ich das nicht ganz allein mache. Wie konkret das ist, ich glaube, da muss jeder für sich selber entscheiden. Aber ja, das hilft mir schon auch.
Wo hast du geheiratet? Oder Händler, natürlich, haben wir sie jetzt. Ja.
Ich habe nur zivil geheiratet. Meine Frau war da schon in Erwartung mit unserer Tochter und irgendwie hat das da nicht gepasst. Irgendwo hat es für uns nicht gepasst. Aber nicht, weil wir das irgendwie bewusst gesagt haben, wir wollen das, weil wir das nicht wollen, als Weiss heiraten. Aber es hat sich irgendwie da nicht ergeben.
Deine Mama nicht enttäuscht gewesen?
Vielleicht ist es, da hat mir zumindest nichts gesagt. Mein Bruder hat Weiss geheiratet, da hat sie schon Freude gehabt. Ja, vielleicht hat sie auch schon Freude gehabt, wenn wir auch Weiss geheiratet hätten.
Ja. Aber auch Standesamt natürlich eben. Alles da in dieser Stadt. Also dort,
und selbstverständlich in Jona.
Auch selbstverständlich
dort,
in
Jona. Jona-Bub, auch dort im Neuhof, selbstverständlich.
Ja. Ja, inwiefern ist Kirche bei euch ein Thema?
In meiner Familie eigentlich sehr grosses. Eben
über oder auch, ich meine jetzt auch mehr in der Politik, bei euch im Stadthaus, bei allem, was läuft.
Immer wieder einmal, aber in dem Sinn nicht. Ich glaube, die Trennung von Kirchen und Staat, ich glaube auch in der Entscheidfindung, das hat sich geändert. Das ist heute natürlich eine andere Welt als denken vor zwei Generationen, vor 50 Jahren. Durch das ist denke ich, Kirche bei uns nicht ein alltägliches Thema in der Politik. Das ist ganz klar. Wobei, ich schmunzle immer wieder, wie wichtig dass die Religiosität, gerade im Kanton St. Gallen in der Politik, spielt Kulturkampf, spielt Kirche doch eine relativ wichtige Rolle. Also wir haben noch Kantonsrat und wir haben zwei Vorlagen gehabt. Das eine ist eine Unterstützung an die Stiftsbibliothek im Rahmen von Covid und das andere ist eine Unterstützung an die Schweizergarten, an die neue Kaserne. Und beides ist jetzt von meiner Partei, von der FDP, ein bisschen kritisch angeschaut worden, worauf dann die CVP schon die Kühle geschwungen hat vom Kulturkampf. Also von dem her ist der Kulturkampf zumindest, schwingt er einmal noch ein bisschen mit. Und ich glaube, sind so die Auswirkungen, der Kanton St. Gallen ist ja sehr stark von kulturellen Kämpfen zwischen katholisch und evangelisch erschüttert worden. Und ich glaube, so die leichten Schwingungen, die spielen heute noch ein bisschen Rolle.
Sind zu dir gekommen, wenn es gewusst hat, der kann uns helfen, seine Parteikolleginnen und Kollegen noch?
Ganz im Gegenteil, ich habe geredet dafür und habe dagegen geredet und habe dann keine Reaktionen bekommen.
Sicher?
Aber nicht. Das ist in der Politik, gibt es das manchmal und ich glaube, das darf man nicht immer allzu ernst nehmen.
Ja. Wie ist es mit Seniorinnen und Senioren in unserer Stadt? Du hast die schwierige Aufgabe, die Stadt so auch mitzugestalten, dass sich alle wohlfühlen, die Jugendlichen, die Jungen und eben über alle Generationen hinweg. Wie empfindest du das?
Das ist unsere Aufgabe. Ich glaube, es sollen sich alle wohlfühlen in unserer Stadt. Das ist so. Das ist nicht bloß so ein Leitspruch, sondern es ist wirklich auch eine Überzeugung, wo der Stadtrat hat. Und es ist halt so, es spielt immer eine grosse Rolle. Also auch wenn wir zum Beispiel die Investitionen anschauen in unserer Stadt, ist sehr viel, sind so zwei Pole, Kind und ein älterer Teil von der Bevölkerung, wo wir grosse Vorhaben auch haben, das ist eigentlich auch richtig, das spielt eine grosse Rolle in der Politik, auch in der täglichen Politik.
Und sind Seniorinnen und Senioren die kontaktieren, die kommen zu dir mit ihren Anliegen, oder ist das...
Nein, nicht mehr oder nicht weniger als andere Teile von der Bevölkerung. Erlebe ich jetzt nicht so, nein. Schon auch, aber nicht, dass man jetzt sagen müsste, vor allem diese Gruppen oder diese App-Gruppen. Ich glaube, in jedem Alter, wo man ist, hat man so seine Themen, die einen beschäftigen. Und ich glaube, so in unserem Alter, wo wir jetzt sind, das Kind, ist das irgendwo die Bildung der Kinder, Freizeit der Kinder, die mich beschäftigt jetzt als Bürger. Und irgendwann, die Kinder sind draussen, beschäftigen mich dann irgendwann nochmal so grundsätzlichere Themen und dann irgendwann natürlich bin ich in einem gewissen Alter, wo mich das beschäftigt. Und es ist klar, jeder Teil von der Bevölkerung hat so die Themen, wo es dann damit sich an Politiker wendet. Das ist so.
Und du bist für alle da natürlich und hast offene Ohren und offene Augen, das haben wir schon erlebt. Und wir wollen dich noch als Privatperson natürlich auch noch ein bisschen besser kennenlernen. Wir haben ja schon gehört, wie das ist mit der Familie, die wichtige Rolle spielt. Und er hat noch ganz spezielle Hobbys, unser Stadtpräsident. Sportliche Hobbys auch, die er aber nicht selber ausübt. aber vor allem gerne zuschaut. Und über das rede ich auch noch gerne mit ihm. Ja, gehen wir doch ein bisschen in die grosse, weite Welt. Martin Stöckling ist ein grosser Sportfan. Ich glaube, ich kann sagen, es ist deine Lieblingssportart. Also die Lakers hast du ja schon auch gerne, nehme ich an, so das Lokale, was da passiert, oder? Aber es darf ruhig noch ein bisschen raucher sein, so noch ein bisschen mehr Klepp von Tetsch. Er ist ein riesen Rugby-Fan. Rugby? Mhm. Rugby, ja genau. Das sind die, die mit dem Lederei unter dem Arm da probieren.
Genau.
Durch eine grosse Gegnerschaft durchzubrechen. Wo bist du auf den Geschmack für das Rugby?
Ich habe vorher in einem grossen Unternehmen geschafft, bevor ich in die Politik gekommen bin. Und bin für die in Südafrika gewesen. Und das ist eine von der Nationalsportart
in Südafrika.
Wir haben ein Jahr in Johannesburg gelebt und sind dann automatisch, wenn das, das ist eigentlich immer ein Thema gewesen, bei den Kollegen, am Wochenende, und so sind wir eigentlich dazugekommen. Und als wir heimgekommen sind, haben wir das ein bisschen mitgenommen.
Eben so, wenn man einen Fußballmatch geht, oder einen Hockeymatch,
schaut
man dort natürlich
Rugby. Genau, das hat uns eigentlich so ein bisschen die Ärmel reingenommen. Ja. Das ist sehr spektakulär. Schnell, wirklich sehr spektakulär zum Schauen. Viele Themen, die ich jetzt auch im Fußball finde, das ist genau das, was ich nicht will. Angefangen von den Spielern, die sich permanent beklagen, davonlaufen mit Kopfschütteln. Das gibt es nicht. Kein Spieler beklagt sich. Ist wirklich eine harte Sportart. Man verwünscht das. Sie verwünschen auch ab und zu eins. Aber da ist keiner, der ausruft. Keiner, der irgendwie am Schiedsrichter dann nachher bei jedem Entscheid Kopfschüttelt und wegläuft. Und das beeindruckt mich eigentlich schon noch. Es ist eine sehr harte Sportart, aber trotzdem, es braucht es vielleicht, weil es auch so hart ist, muss es auch so fair sein. Mag sein.
Weil sonst eben, das ist es auch. Das erlebe ich auch, wenn ich Rugby schaue. Ich habe noch nicht so viel gesehen wie du, aber auch sehr eine harte Sportart, aber sehr eine faire Sportart und ein riesiger Respekt. Keiner macht eine Schwalbe, täuscht irgendwie eine Verletzung vor oder irgendetwas. Entweder, wenn da einer liegt, hat er wirklich etwas. Und wenn der Schiedsrichter etwas entscheidet, dann wird geschaut. Es gibt das wäre eigentlich Rugby-Coach, ist eigentlich das Beste, was es gibt. Da hören alle auf dich und machen alles. Oder so wünschst du dir die Bevölkerung in der Stadt eigentlich, wie eine Rugby-Mannschaft.
Ja, also der Schiedsrichter, das ist meistens der Kleinste auf dem Platz und auf den hören alle. Das ist schon noch cool.
Ja.
Ist es so, ja. Also definitiv, ich glaube, es zeigt auch ein bisschen, hart miteinander sein, aber trotzdem fair miteinander sein. Das muss, glaube ich, zusammengehen, weil hart miteinander sein und unfair miteinander sein ist gefährlich. Und das ist ja auch ein bisschen, ich habe das auch dann ab und zu gebraucht, schon vorher, als ich in dem Unternehmen war, habe ich eine Abteilung geleitet und wir haben uns dann fusioniert miteinander mit dem grössten Konkurrent. Und ich habe dann so ein bisschen Rugby genommen als Sinnbild fürs Miteinander, fürs Faire. Zuerst gegeneinander, was fair sein und am Schluss gehen, in der Regel gehen Rugby-Mannschaften, am Schluss meistens noch kurz Nachtessen miteinander, häufig auch im Smoking. Eigentlich zuerst haben die meisten tragen dann noch irgendeine Blessur mit, aber nachher gehen alle miteinander kurz nachtessen.
Also zuerst in den kurzen Hosen und alles und so und nachher am Schluss haben sie ein Smoking. Hast du noch mal gespielt, Rugby? Hast du mal ausprobiert?
Ausprobiert schon, aber ich glaube, das würde meine Frau mir verbieten. Also es ist
gut, nicht jetzt, also nicht jetzt so, das ist nicht die ideale Feierabendsportart für den Stadtpräsidenten. Das glaube ich auch am nächsten Tag mit dem verschlagenen Kopf. Genau. Nachher da aber ich meine jetzt, als wir in Südafrika waren, kann man dann für Rugby auch freizeitmässig irgendwie spielen überhaupt? Oder?
Ja, aber ich denke, es ist eine von den Sportarten, wenn man nicht aufgewachsen ist, damit ist es schwierig. Weil es hat doch eine gewisse Komplexität, auch strategisch und viele Südafrikaner sind mit dem aufgewachsen, die haben das schon in der Schule gespielt, wie wir Jutten oder Unihockey spielen. Und wenn man das nicht damit aufgewachsen ist, ist es relativ schwierig zu lernen. Mhm. Vor allem auch dann die richtigen Entscheidungen im richtigen Augenblick zu wählen, ist schwierig. Das ist in jeder Sportart schwierig, klar.
Ja, und du bist so ein grosser Fan, dass du sogar eine grosse Reise auch gemacht hast, um diese Sportart zu sehen, weil das Beste ist natürlich die Rugby-Weltmeisterschaft. Die 2019 in Japan stattgefunden. Und dann hast du gerade die ganze Familie mitgenommen. Gesagt, jetzt müssen wir Zwillinge Rugby schauen, ihr müsst mitkommen.
Nein, da verwünschst du gerade jetzt nicht einen sensiblen Punkt. Nein, es war ein Ausflug mit meinem Bruder zusammen. Mein Bruder und ich sind 3 Wochen durch Japan durchgereist. Mischung zwischen Sightseeing und Rugby-Weltmeisterschaft. Fantastisch gewesen. Ich bin mir vorher wieder 20. Und mit ihm zusammen. Und meine Familie ist die Hype geblieben. Aber sie haben nicht wollen mitkommen.
Aber eben, ihr seid Fans und dann kriegst du auch den Freiraum. Und wie war es in dieser Rugby-WM?
Wie erwartet, also ich bringe das Grinsen gar nicht aus dem Gesicht raus, wenn ich mich erinnere. Nein, sehr schön. Und
wenn, Glück wenn, gehabt, wenn man die will, irgendwie, das dann, ist, wenn man mit Rugby zu dir ins Büro reinkommt, dann hat man schon vieles richtig gemacht.
Das ist ein Thema,
dann kommt man fast mit jedem Mal
begeistern und brennen, ja, das ja. Ist so. Also ich, mit Rugby ist etwas, wo man den Zugang zu mir eigentlich sehr schnell findet. Ist eine Sportart, wo ich begeistert bin davon, wo ich gerne schauen gehe, wo ich gerne darüber schwätze.
Hast du wirklich Leidenschaft? Hast du für 2019 noch die vollen Stadien erlebt in Japan? Das ist ja noch etwas, glaube ich, vom letzten gewesen, dem Fall,
unmittelbar davor, ja. Unmittelbar dann, bevor wir dann, wo wir zurückkommen, war es im Oktober gewesen und heute wäre es natürlich nicht mehr möglich.
Ja. Und wo siehst du es aus Rugby?
Das sind so die, du hast vorhin gesagt, Freiräume, ja, das sind so die Freiräume, die ich mir nehme. Auch mal kurz ausbrechen aus dem Alltag mit Kollegen oder auch mit meinem Bruder in Frankreich oder in England Rugby schauen. Das sind
eben,
so
man muss aus der Schweiz ein bisschen rausreisen, wenn man die international besten Spiele will sehen, ja. aber das lohnt sich. Dort musst du keine Fragen zum Tunnel beantworten und nichts in diesem Stadion. He? Und dann hast du ein Liebli an, und fängst du so richtig mit und bist laut und rufst schon oben runter, oder wie ist denn das?
Das ist schon ein anderer Aspekt im Rugby, wo mich sehr fasziniert. Es gibt keine Sektorentraining, es gibt keine Sicherheitsvorkehrungen. Ich war schon im Spiel in England, in Twickenham, mit 60'000 Zuschauern und ich habe, glaube ich, 3 berittene Polizisten gesehen. Das ist kein Thema. Fangewalt ist kein Thema. Leidenschaftliche Fans, die von der ersten bis zur letzten Minute singen. Aber null Thema, eben Training von irgendwie Fans. Sie sitzen alle durcheinander. Also auch die verschiedenen gegnerischen Fans sitzen wild durcheinander. Mhm. Und ja, ich lege da meistens ein Liebling an und geniesse die Zeit. Ja, sehr.
Hast du schon gefragt, warum das dort geht? Im Rugby, dieser Sportart, ja. Egal wo man sie spielt auf der Welt, ist es ja so. In Südafrika oder in Japan oder in England, es braucht keine getrennte Sektoren, im Fußball ist es so anders.
Ja, das habe ich mich auch schon gefragt. Ich weiss das nicht. Ich glaube, das ist aus der Kultur raus. Das ist aus der Kultur von diesen 2 Sportarten, die einfach anders gewachsen sind, anders sich entwickelt haben, komplett konträr entwickelt haben. Ich kann es nicht nachvollziehen. Wobei, ist vielleicht schon ein Grund, dass halt gerade im Fußball die Gewalt ein Teil von der fast schon etabliert, fast schon ritualisiert ist. Das gehört einfach dazu, das muss vielleicht so sein. Und in anderen Sportarten ist das vielleicht das nicht der Fall. Und das kann sein, dass vielleicht das der Unterschied ist. Im Rugby gehört es halt für die Fans nicht dazu. Kann sein, ich weiss es nicht.
Dann hast du es vermisst jetzt. Das Live-Rugby.
Ja. es ist fast ein bisschen unangenehm, das zuzugeben. Aber ja, das ist also unter vielem anderen ist das etwas, was ich ein bisschen vermisst habe. Ja.
Ja. Dann haben wir wieder ein paar Sachen erfahren über dich. Wir haben noch mal ein bisschen Musik und dann, meine Damen und Herren, sind Sie an der Reihe. Dürfen Sie gerne Fragen stellen an den Stadtpräsident. Jürg kommt mit dem Mikrofon vorbei, geben Sie ein kurzes Zeichen und dann können Sie Ihre Frage stellen. Ich würde gerne jemanden eine Frage stellen an Martin Stöckling. Sie müssen nicht überhaupt. Ah, bitteschön.
Ja, mich hätte interessiert, Martin, ob du Parallelen siehst vom Rugby zu deiner Arbeit als Politiker oder eben gerade leider nicht oder so. Wie ist das?
Ich glaube, das haben wir vorhin ein bisschen angeschnitten. Das ist tatsächlich so. Also das ist ja immer beliebt, so die Vergleich Sport mit Politik. Das ist ja schon ein bisschen ein abgedroschene Geschichte, aber ich glaube wirklich, was, das ist einer von den Aspekten, der mich am Rugby beeindruckt. Rugby ist hart, man kassiert einmal einen, man kassiert auch mal einen, der weh tut, aber ich verliere den Respekt nicht vor dem Gegner. Ich glaube, das ist etwas, wo mir als Politiker, ich höre auch nicht immer alles, was mir passt und wo mir schmeckt, aber trotzdem, glaube ich, ist am Schluss das Thema, dass ich mit dem politische Gegner. Der Gegner tönt jetzt so konfrontativ. Aber einfach mit einer anderen Meinung den Respekt nicht verlieren. Und ich glaube, das ist schon eine gewisse Parallelität, die ich vielleicht weniger in meinem Job sehe, als vielleicht etwas, was ich als Ziel eigentlich definitiv anschauen würde. Ja.
Haben Sie Fragen? Ich bin nicht sicher, haben Sie aufgehebt vor, nicht? Nein, gut. Ah, ja.
Anfangs von dem Gespräch hat Martin Stöckling gesagt, ich finde es schön, dass die Leute kritisch sind. Wie sieht es denn aus, wenn es über das Kritisch hinweggeht? Sagen wir angriffig. Wir können uns auf verschiedenen Plattformen ja orientieren, was die Meinungen so sind. Lässt dich das völlig kalt? Gehst du das gelassen an oder kannst du dich auch grün-blau ärgern? Ich denke jetzt zum Beispiel an Lind 24.
Ja, natürlich kann ich mich grün-blau ärgern. Ich glaube, jede Politikerin und jeder Politiker, der sagt, das stört mich überhaupt nicht, kann ich mir nicht vorstellen. Das macht mir manchmal zu arbeiten, das ist so. Es ist auch, der Ton ist, glaube ich, auch ruhiger geworden. Das kann, glaube ich, jeder feststellen. Wird auch persönlicher. Es ist ein Teil von meiner Rolle. Es ist ein Teil von meiner Rolle, dass ich Lob bekomme. Es ist ein Teil von meiner Rolle, dass ich Schelten bekomme. Zum Teil auch Schelten bei Sachen, wo ich vielleicht nicht einmal etwas dafür kann. Teilweise kann ich auch etwas dafür, definitiv, aber manchmal schon nicht. Aber ich glaube, man muss sich immer bewusst sein, es ist eine Rolle. Und das hilft einem dabei. Aber gleichgültig lassen oder einfach sagen, pff, das schüttle ich ab. Nein, das geht nicht. Es beschäftigt einem, es verletzt einem auch. Man muss damit können umgehen. Wenn man nicht damit umgehen kann, dann ist irgendwann das Mass voll und dann, glaub, dann findet man kein Ventil mehr. Man muss können damit umgehen, man muss es aushalten, das gehört dazu. Das gehört heute auch dazu. Das ist auch eine Erwartung, die man hat oder die Bevölkerung hat an einem. Aber es tut weh. Das ist schon so. Das muss man ganz klar sehen. Ich kann mir das auch nicht vorstellen, dass es jemandem nicht weh tut. Oder nicht beschäftigt. Aber man muss es aushalten.
Dann habe ich noch eine Frage. Jetzt habe ich es gut gesehen.
Also ich habe eine Frage, also nicht direkt an Sie, Herr Stöckling, aber es geht die ganze Gemeinde an. Ich hätte gerne gewusst, ob man nicht könnte, dass Busse nicht immer so halb leer rumfahren. Mit dem Zürcher Verkehrsverbund könnte ich abmachen, dass die Abonnement oder die Billette, die nur für eine halbe Stunde gültig sind, dass die vielleicht 2 Stunden gültig wären, dass man könnte hin und her fahren und dann wären die Busse nicht immer so leer. Es sind ja nur 2 Stunden gültig, eine Fahrt, und die andere ist ja den ganzen Tag gültig. Aber es kostet ja fast gleich, es kostet nicht viel mehr oder viel weniger. Ob man das nicht könnte machen, dass die würden das für 2 Stunden und nicht nur eine halbe Stunde. Dann würden viel mehr ältere Leute nämlich mit dem Bus schnell gehen auf die Post oder auf die Bank und wieder heim. Weil wenn man einen Kaffee trinken will, dann ist gerade 10 Franken weg.
Ja, ich muss Ihnen jetzt ehrlich sagen, Sie überfahren mich gerade ein bisschen mit dieser Idee, weil ich mir das jetzt noch nie, das ist jetzt eine Idee, die man noch nie diskutiert. Es gibt immer wieder im öffentlichen Verkehr, gibt es immer wieder Ideen, wie kriegen wir höhere Frequenzen her. Eins ist zum Beispiel auch die gratis ÖV für Einwohner von der Stadt. Auch das kommt immer wieder, haben wir auch schon mal diskutiert. Ich kann Ihnen das nicht abschliessend sagen. Ich sage ja nicht, dass das keine gute Idee ist. Ich muss einfach sagen, wir sind im Zürcher Verkehrsverbund. Der Zürcher Verkehrsverbund ist ein sehr austariertes System. Und da gibt es verschiedene Regeln, warum ist ein Billett so und so lang in dieser Zone so und so lang gültig. Wir machen mit an dem Verkehrsverbund, der über ein sehr grosses Gebiet ist. Und in diesem Gebiet ist halt wirklich einfach in einer Zone ist das eine halbe Stunde gültig. Gilt aber zum Beispiel auch in der Stadt Zürich, wo es gleich lang gültig ist. Oder gilt auch, wenn man mit dem Zug fährt. Also von dem her sind wir dort Teil von einem grösseren System, wo wir nicht einfach können anfangen schrauben, umschrauben. Aber ich muss jetzt ehrlich sagen, ich nehme das mit. Betrifft jetzt den Christian Lüttenegger nicht mich direkt, aber ich nehme das einmal mit und kann das einmal einspeisen. Ich kann Ihnen nicht versprechen, dass wir das gerade umsetzen. Ich sehe jetzt noch ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Zürcher Verkehrsverbund, wo wir uns dann müssten grün sein damit, dass man das kann, weil wir ja dann wahrscheinlich überall gelten. Aber allenfalls kann man so wirklich Frequenzen erhöhen.
Gut.
Ich habe mich sehr gefreut auf das Zusammensein in diesem Rahmen, und zwar in dieser Kirche rein. Und ich bin einer, der findet, Kirche ohne Politik Und Politik ohne Kirche geht nicht. Es gehört ineinander rein. Und ich persönlich bin engagiert auch. Ich bete für sie und ihr Team, für den Stadtrat. Und nicht zuletzt, weil in meiner Nachbarschaft ist eine Gemeinderätin und die kommt sowieso dran. Also ich finde es wunderbar, wenn wir in diesem Rahmen so eine Einheit bilden können.
Ich danke vielmals für das Statement. Ist für mich auch, ich bin zwar, Sie wissen das, ich bin Mitglied von der FDP, für uns ist gerade Trennung von Kirche und Staat ist ein wichtiges Credo. Aber ich glaube, Trennung im Sinne von ein Miteinander und nicht Trennung heisst ja vor allem, bei uns ist der grosse Unterschied, die grosse Entwicklung, die wir gemacht haben mit der Trennung von Kirche und Staat, ist ja vor allem, dass man den Einfluss von der Kirche auf die Politik versucht hat, zurück eher ein bisschen zu begrenzen. Und heute ist es, glaube ich, ein Miteinander. Ich tausche mich viel aus, auch mit den Kirchenvertretern. Ich tausche mich viel aus, auch mit den Präsidien. Das ist für uns ein Partner, auch in der Politik ein Partner. Ich glaube, es ist ein Miteinander. Und die Trennung ist, glaube ich, eine Gleichberechtigung. Training heisst für mich auch vor allem auch Gleichberechtigung im Alltag oder Gleichberechtigung in der Arbeit. Und in dem Sinn kann ich das absolut unterstützen, was Sie sagen. Das ist ein Miteinander und soll ein Miteinander sein. Und schlussendlich ist es auch für jeden persönlich, der Entscheid von jedem persönlich. Ich habe das vorhin gesagt. Für mich ist es irgendwo eine Basis und ist irgendwo eine Stütze, die ich auch brauche in meiner täglichen Arbeit. Und in dem Sinn ist es ein Miteinander, im formellen Rahmen und, glaube ich, individuell für jede Politikerin oder Politiker selber auch irgendwo eine Stütze. Von dem her, danke vielmals.
Mein Name ist Ferin Jona, Herr Stadtpräsident. Wir haben ganz viel erfahren von Ihnen. Nicht zuletzt durch geschickte Fragestellung natürlich. Amtliches, nicht amtliches. Für mich jetzt noch nicht bekannt gewesen, auch Schande, dass Sie auch in St. Gallen in der Legislative sind. Sie haben sicher mehr als die 168 Stunden pro Monat Arbeitszeit, die man gemeinhin nennt. Können Sie etwas ausfädeln, welcher Anteil ist gemeint, da Exekutive, was für ein Anteil ist St. Gallen, Legislative und was ist, ich sage jetzt in Anführungszeichen, reine Öffentlichkeitsarbeit, wie zum Beispiel heute Abend?
Ist schwierig zu sagen. Knallhart trennen ist eigentlich noch schwierig, gerade zwischen der Tätigkeit als Kantonsrat und als Stadtpräsident. Ich verstehe meine Aufgabe im Kantonsrat und ich glaube, das ist auch, wenn man die Wahlresultate anschaut, das ist auch ein Auftrag, den ich habe von der Bevölkerung von Rapperswil-Jona, ist die Stadtvertretung im Kantonsrat. Und es verschwimmt irgendwo meine Tätigkeit, meine Legislativtätigkeit als Kantonsrat hilft mir auch wieder als Stadtpräsident. Ich treffe zwei Tage, drei Tage Session, treffe ich die ganze Regierung. Die müsste ich sonst wahrscheinlich irgendwie in drei Monaten irgendwo versuchen, mühsam Termine abzumachen. Und so kann ich eigentlich sehr viele städtische Themen auch im Parlament so schnell en passant auch noch erledigen und besprechen. Also von dem her fließt es ineinander. Aber ich denke irgendwo, da sind wir bei vielleicht 5% Kantonsrat, 95% Stadt, wenn ich das so über das ganze Jahr aus wahrscheinlich jemanden anschaue. Was ist Öffentlichkeitsarbeit, was ist in dem Sinn Büro? Wirklich klassische Öffentlichkeit, klassische Repräsentationsarbeit ist wahrscheinlich irgendwo ein Drittel. Ein Drittel, ja, denke es. Wenn ich jetzt die Präsenzzeit anschaue, ist das etwa ein Drittel. Und da muss man sich, ja, das muss man sich etwas gewärtigen. Aber ich kann Ihnen sagen, das ist vorne vielleicht fast noch ein bisschen untergegangen. Ich finde es der grandiosigste Job, den es gibt. Also da kann ich Ihnen versichern. Auch mit allen Herausforderungen und es ist ruhiger geworden und es gibt Sachen, die man nicht so gerne hört, was ich vorne gesagt habe, das beschäftigt einen. Ich kann auch ab und zu mal, dass ich eine Nacht nicht so gut schlafe, weil ich am Abend noch irgendetwas gelesen habe, was mich aufgeregt hat oder wo ich mich getroffen fühle. Aber über alles ist es, ich will nicht tauschen. Es ist ein fantastischer Job. Und ich habe bis jetzt noch nie einen Job gehabt, wo ich so viel bewegen konnte, so viele Leute getroffen habe, so viele spannende Sachen erlebt habe. Und das sage ich nicht einfach. Also, es ist wirklich unglaublich abwechslungsreich und es ist für mich der schönste Job, den es gibt. Moment, passt wirklich.
Schönste Schlusswort, würde ich sagen. Danke vielmals.
Martin. Danke vielmals. Danke vielmals.
voll Musik, die wir so sehr genossen haben, an dem Ort, wo wir sind. Und nachher darf ich dann das Wort dem Jürg Hermann übergeben. Danke, Martin.
Danke vielmals, Jan.
Ja, ich möchte ganz herzlich danken für Ihr Kommen und jetzt auch einfach ganz herzlich danken, Martin, dass du dir Zeit genommen hast. Ja. Ich möchte dir danken für die Offenheit, dass du Einblick gegeben hast in dein Denken, wie du das wahrnimmst und nachdenkliche Gedanken auch uns mitgegeben hast und wir dürfen ein bisschen Anteil nehmen und wünsche dir einfach auch immer wieder viel Kraft und Geduld und breiter Rücken in deiner Arbeit und einfach auch, dass wir dürfen hinter dir stehen und dich tragen in dieser Arbeit und wünsche dir auch in dem Sinne oft auch Gottes Segen dazu. Danke vielmals fürs Kommen.
Danke vielmals. Danke.